Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Mein Name ist Anne-Françoise Weber und ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Ausgabe unseres Religionen-Podcasts. Eine Willkommensfeier für ein Kind, die keine Taufe ist. Eine Feier für Jugendliche, die weder eine Konfirmation noch eine Firmung oder gar eine Jugendweihe haben wollen. Hochzeiten und Beerdigungen mit Rednern und Ritualleiterinnen, die nicht von der Kirche kommen. All das sind neue Rituale. Über die wollen wir in der nächsten Stunde sprechen und ich freue mich sehr, dazu drei Gäste zu begrüßen. Der erste ist Markus Grünling. Er ist freier Theologe und Autor des Buches Von der Kunst, neue Rituale zu feiern. Er ist jetzt zugeschaltet aus Mannheim. Herzlich willkommen, Herr Grünling. Und gleich die kurze Frage. Sie bieten Trauungen an, Trauerfeiern, Willkommensfeiern für Kinder. Welche Art von Ritualen gestalten Sie persönlich denn am allerliebsten?
Das kann ich gar nicht so sagen. Die am kreativsten werden.
Die Kreativität, das ist natürlich ein Punkt, auf den wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen werden. Mein zweiter Gast ist auch zugeschaltet aus Magdeburg, also einer ganz anderen Ecke von Deutschland. Und das ist unser Landeskorrespondent für Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach. Herzlich willkommen. Du warst für uns bei einer Lebenswendefeier. Bei dem Wort drängt sich ja so ein bisschen die Frage auf, um welche Lebenswende geht es eigentlich? Weil wir haben ja doch vielleicht mehrere Wenden in unserem Lebenslauf.
Ja, das klingt ein bisschen halbes Leben schon gelebt, aber es ist tatsächlich der Übergang zwischen Kindheit und Erwachsenenleben gemeint. Also ähnlich wie bei der Jugendweihe soll sozusagen das Ende der Kindheit und Beginn des Erwachsenenlebens gefeiert werden. Und zwar in einer Kirche, aber ohne Gott.
Okay, da haben wir, glaube ich, auch genug Gesprächsstoff. Last but not least ist hier bei mir im Studio in Berlin meine Kollegin Kirsten Dietrich. Sie hat online ein Fest zur Frühlingsgleiche besucht. Losgezogen bist du mit dem Auftrag, dir irgendwo ein neues Ritual zu suchen. Warum sind wir dann bei der Frühlingsgleiche gelandet?
Also weil gerade Frühling ist und weil ich Natur auch einen guten Ansatzpunkt fand, weil ich dachte, das ist nun wirklich mal so ein Bereich, in dem man Rituale feiern kann und wo es tatsächlich eine Herausforderung ist, das Ganze online zu machen. Ich habe dann beim Thema Natur erstmal ganz viel auch noch Kakaozeremonien gefunden. Die habe ich dann aber nicht gemacht, weil ich dachte, das ist mir dann doch zu individuell. Da ist nur eine Person mit dabei und das hat mich nicht so neugierig gemacht, deswegen der Frühling.
Jetzt hast du uns natürlich neugierig gemacht, was da passiert ist. Darüber sprechen wir nachher. Wir haben also auf jeden Fall eine ganze Bandbreite an neuen Ritualen, die wir hier besprechen können. Und wir wollen fragen, was diese Rituale ausmacht, wie sie wirken, worin sie überhaupt neu sind und wo sie vielleicht auch etwas übernehmen von althergebrachten, von traditionellen Zeremonien. Eines, was in den letzten Jahrzehnten entstanden ist, ist die Lebenswendefeier für Jugendliche. Niklas Ottersbach, unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt, war vor kurzem bei so einer Feier dabei. Niklas, wie lief das denn ab?
Also das Ganze war in Halle in der Moritzkirche. Das ist ein großer spätgotischer Bau aus dem Mittelalter. Und da waren dann 16 Schülerinnen und Schüler vom Sportgymnasium Halle mit Eltern, Verwandten, Pipapo. Es waren mindestens 60, 70 Leute in der Kirche. Und das war dann ja sehr feierlich. Also die Jugendlichen sind erstmal in ihren Anzügen und Ballkleidern zurechtgemacht in die Kirche eingelaufen und geschritten. Und dann waren sie vorne und dann haben sie sich erstmal gegenseitig vorgestellt. Das ist ja auch erstmal was, sich vor so vielen Leuten erstmal zu präsentieren und die anderen vorzustellen. Zum Beispiel hat dann eine gesagt, das ist Sophia, sie chillt gerne. Und dann ging es darum, was macht sie aus oder welche drei Wünsche hätte sie frei? Und dann fiel ganz häufig das Trio, ich möchte ein gutes Abi haben, ein Haus und Geld.
Also ganz okay, materielle Werte.
Dazu muss man aber auch sagen, das sind Schüler vom Sportgymnasium Halle. Also die sind auf Leistung natürlich auch gedrillt. Die haben vielleicht später mal eine Leistungssportkarriere vor sich. Also das liegt vielleicht auch einfach an dem speziellen Publikum. Und was mir auch noch aufgefallen ist, also es waren so zum Teil vorgegebene Fragen, welche Superkraft sie gerne hätte. Und dann fiel ab und zu mal der Begriff Unsichtbarkeit. Und dann lief eben das so ab, dass dann zwischendurch die einzelnen Rituale durch Musik getrennt wurden, durch Orgelmusik, zum Beispiel dann die Tabaluga-Melodie, ich wollte nie erwachsen sein. Später war das dann Alphaville, Forever Young. Also es war ganz merkwürdig in der Kirche dann auf einmal Pop-Hits zu hören auf der Orgel. Und dann war wirklich sehr viel Symbolik nochmal, die Kinder oder Jugendlichen sollten den Schatz ihrer Kindheit abgeben, also ein Kuscheltier, Bob der Baumeister und danach.
Also ein inneres Kind zu behalten ist da irgendwie nicht vorgesehen.
Ja, vielleicht schon, ja. Aber das Kind wird dann in eine Truhe gelegt und dann erstmal zugemacht. Und danach war sozusagen das Symbol für das Erwachsenwerden. Eine Kerze sollten sie selbst gestalten, also Kerze, kirchliches Symbol.
Erinnert an Taufkerzen.
Ja, genau. Und das haben sie dann auch vorgestellt mit den Symbolen Liebe, Vertrauen, Gesundheit. Und dann hat die Leiterin, das war eine evangelische Gemeindepädagogin, hat dann noch eine Fabel vorgelesen über Frösche. Wer zuerst auf einen Turm klettert, das war auch so ein bisschen angepasst an diese Leistungsschüler, die ja wirklich zum Beispiel in Halles der Olympiastützpunkt schwimmen. Also die trainieren wirklich sehr viel und gehen dort dann auch in die Schule. Und diese Fabel war so ausgelegt, dass eben Leistung nicht alles ist und am Ende der taube Frosch es ganz nach oben schafft. Fand ich schon ganz interessant. Und dann gab es aber auch ein paar kirchliche Anklänge. Also sie hat mal Dietrich Bonhoeffer zitiert. Und dann haben die Eltern noch was gesagt, nach dem Motto, nehmt es nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht. Und dann auch wieder sehr viel Symbolik. Die Eltern haben den Jugendlichen was zurückgegeben, eine Rose. Und dann das Ende, das Halleluja von Händel. Klar, Halle, die Händelstadt. Und dann, was ich sehr schön fand, es hatte zwischendurch gehagelt in Halle. Und dann zum Ende kam dann die Sonne raus. Das hatte wirklich was Biblisches. Die Sonne schien dann so durch die Kirchenfenster.
Wie bestellt.
Wie bestellt. Und dann war der Auszug.
Okay. Und wie haben die Jugendlichen das erlebt? Du hast danach mit ein paar gesprochen?
Ja, ich würde sagen, wir hören einfach mal rein.
Für mich war die Lebenswende, das war jetzt für mich auch das erste Mal. Also für uns, wir haben das halt gemacht, weil wir jetzt auch nicht gerade wirklich kirchlich sind, aber es trotzdem in einer Kirche feiern wollten. Es war etwas Besonderes und es hatte halt ein bisschen mit was Christlichem zu tun, aber gleichzeitig halt auch nicht. Und wir haben halt unsere Kindheitserinnerungen vorgestellt und ja.
Also für mich ist die Lebenswende gut abgelaufen. Ich fand es schön, mal ein neues Erlebnis. Und wie wir das vorbereitet haben, weil ich wusste jetzt genau nicht, wie man das vorbereitet. Und dass man dann was aus seiner Kindheit abgibt und seine Kerze vorstellt und was man halt wichtig im Leben findet. Das fand ich gut.
Und der Einzug in die Kirche war schon was Besonderes. Und dann auch was zu sagen, ja, es war schon ein krasses Erlebnis.
Ja, das waren die Jugendlichen, die haben diesen einen Teil gemacht, also die Feier. Es gab aber, und das ist der Unterschied zur Jugendweihe, 3 Vorbereitungstreffen. Dort haben die Jugendlichen sich dann auch erstmal kennengelernt und ja, wie gesagt, die sollten sich ja gegenseitig vorstellen. Das heißt, die sollten auch Gespräche miteinander führen und das Thema Werte, das hat mich auch interessiert. Spielt das dort eine Rolle? Und vielleicht hören wir dort auch nochmal rein, so zum Thema Rituale. Welche Werte habt ihr weitervermittelt bekommen? Auch das können wir nochmal von den Jugendlichen hören.
Also ein Ritual ist ja immer so was ganz Cooles, aber manchmal ist auch einfach zu viel. Aber das war jetzt ganz gut gemacht, die Lebenswende hier.
Hast du das Gefühl, du hast ein paar Werte auch mitbekommen? Also ihr solltet da ja auch was auf die Kerze machen. Also Liebe, Vertrauen, ja. Freundschaft. Ist das was, worüber ihr auch geredet habt?
Ja, darüber haben wir auch geredet. Da haben wir uns auch nochmal informiert darüber, wie sowas ist. Und ich habe auch gesagt, dass Liebe man braucht im Leben. Und das fand ich halt auch sehr schön, wichtig.
Genau, man braucht Liebe im Leben. Und danach, also nach der Feier, war eben im Garten neben der Kirche noch ein Sektempfang und die Eltern waren da und alle gelöst. Und ich hatte den Eindruck, dass die meisten dann zufrieden waren. Und was davon jetzt bleibt, also wo die Jugendlichen jetzt sich mal hinentwickeln, das ist natürlich völlig offen.
Das ist aber genauso offen bei einer Konfirmation oder einer Firmung oder einer Jugendweihe, würde ich sagen. Mich interessiert noch, das ist ja wirklich ein interessantes Konstrukt. Wir sind in einer Kirche, da ist eine evangelische Pfarrerin, Katholiken sind, glaube ich, auch dabei. Und es ist aber dezidiert eigentlich nicht christlich oder kaum christlich. Wie ist sowas überhaupt entstanden?
Ja, das Ganze geht zurück auf den Erfurter Dompfarrer, inzwischen Weihbischof Hauke, der Ende der 90er, 1997 gesagt hat, Kirche muss doch auch ein Angebot schaffen für diejenigen, die nicht konfessionell gebunden sind. Und wir dürfen nicht vergessen, in Ostdeutschland sind das die meisten. Also in Sachsen-Anhalt sind nur 20% konfessionell gebunden, also der Großteil eben nicht. Viele machen Jugendweihe. Und dann war die Idee, also wir müssen doch ein Angebot schaffen, sozusagen an diejenigen, die das nicht machen. Und so ist das entstanden und mein Eindruck ist, auch in Ostdeutschland ist das eher ein Großstadtphänomen. Ich habe dazu mit Daniel Richter gesprochen, das ist der Jugendbildungsreferent der katholischen Kirche im Bistum Magdeburg, dazu gehört eben auch Halle und er organisiert diese Lebenswende feiern und konzipiert die und hören wir mal rein, wie sich die Lebenswende in Halle, aber auch insgesamt in Sachsen-Anhalt entwickelt hat.
In Halle war das 2000, 2001 wurde das erste Mal durchgeführt am Elisabeth-Gymnasium, einer Schule in katholischer Trägerschaft. über die Jahre blieb es bei etwa Teilnehmendenzahlen von um die 30. Und erst 2012 stieg es exponentiell an. Da hatten wir dann 112 Jugendliche, dann waren es 250, sodass es dann innerhalb von wenigen Jahren bis auf die 600, 700, die es aktuell bis teilweise 800 sind, noch liegt. Was genau die Ursache dafür ist, da kann man nur mutmaßen. Auf jeden Fall ist diese Weitergabe von Eltern, die das halt einmal erlebt haben und mehrere Kinder haben, ein elementarer Aspekt, dass sie da sagen, boah, das fanden wir so toll, das möchten wir für unser anderes Kind auch haben.
Also das tradiert sich mittlerweile. Wie gesagt, ganze Klassenverbünde machen das. Ich habe mit einem Vater auf der Feier gesprochen, der mir so beim Sektempfang gesagt hat, die Lebenswende war am Ende im Vergleich zur Jugendweihe, wo ja das doch eine größere Masse an Jugendlichen ist und im Steintor-Varieté so ein großes Theater, wo in Halle die Jugendweihen stattfinden. Am Ende war die Lebenswende für ihn das bessere Produkt. Und da habe ich natürlich aufgehorcht, weil ich dachte, ah ja, okay, da wird schon verglichen.
Ja, und da wird tatsächlich ein Produkt gewählt und nicht so eine ganze Weltanschauung weitergetragen. Kirsten, du hast mir gesagt, du warst mal bei einer Jugendweihe. Wenn du das jetzt vergleichst, was ist für dich das bessere Produkt?
Ja, das ist tatsächlich ein relevantes Kriterium für diejenigen, die teilnehmen. Das haben mir auch etliche gesagt. In Berlin gibt es zum Beispiel zwei Anbieter von Jugendweihen und dass die dann einfach gucken, was hat die bessere Location, wo fühlt man sich wohler, wo ist die Show besser. Und das war für diejenigen, die da waren, weil sie ja auch wirklich nur diesen einen Moment haben, in dem die Show stattfindet. Das ist ja nicht, also meine Kinder sind beide tatsächlich zur Konfirmation gegangen. Die haben ein Jahr, wo sie sich damit auseinandersetzen. Bei der Jugendweihe hat man diesen einen Tag, wo man zwei Stunden auf der Bühne steht. Und da ist es schon wichtig, wie die Bühne aussieht und ob die Lichtshow gut ist und ob die Musik gut ist und so. Von daher kann ich das total gut verstehen, dass man darauf guckt, ob der ästhetische Rahmen zum eigenen Lebensstil passt.
Ich würde sagen, Show ist ein schlechtes Wort, weil ich finde immer wichtig, wie ist der Rahmen, wie ist das Licht, wie ist die Sache. Also was gut ist, spricht sich rum, was schlecht wird, wird abgewählt. Das finde ich sehr positiv. Und beim Ritual gehört alles außenrum dazu und eben auch Licht, Ort und wie es gestaltet wird.
Ja, über den Ort will ich nachher auch nochmal mit Ihnen allen sprechen. Mich würde noch interessieren, Herr Grönling, man könnte ja auch denken, dass eine Familie sagt, ach, wir machen das für unser Kind ganz persönlich und engagieren da jemanden wie Sie, also einen freien Ritualbegleiter. Sie haben ja aber im Vorgespräch gesagt, das hatten Sie noch nicht als Anfrage. Und dann habe ich mich gefragt, liegt das vielleicht auch daran, dass eben für die Jugendlichen auch das Gruppenerlebnis so wichtig ist und dass man das eben nicht als Familie macht, sondern dass es da eben die Gleichaltrigen drumherum braucht, die auch an dieser Schwelle stehen?
Ja, so sehe ich das auch. Ich habe einen Freund, der hat mal ein Ritualangebot auch durchgeführt mit Jugendlichen. Es waren zwei, drei, aus einer Familie, aber es braucht eine Gruppe. Und wie findet die Gruppe zusammen, wenn man individuell also niemand kennt? Deswegen ist es schwierig, dass sozusagen es kaum solche Feiern gibt bei freien Theologen, sondern eher sozusagen jetzt, wie Sie erzählt haben, genau.
Und Niklas, was ja auch eine interessante Frage ist, wie ist denn die Reaktion in der Kirche? Also man bietet da ein Produkt an, was nicht mehr für die eigenen Schäfchen ist. Ist das von allen gut geheißen, weil man eben weiß, man erreicht sowieso nicht mehr die Menschen, die ansonsten nichts mit der Kirche zu tun haben, oder gibt es da irgendwie auch Kritik?
Ja, ja, die innerkirchliche Kritik, die gab es und gibt es noch. Also dann ist dann die Rede von Firmung oder Konfirmation leid. Weil es ja in Halle 3 in Magdeburg 5 Vorbereitungstreffen gibt im Vergleich zu 1,5 Jahren Konfirmationsunterricht. Wir ziehen uns die Jugendlichen weg, war so eine der innerkirchlichen Kritiken. Aber Daniel Richter sagt, ja, man kann ja beides machen. Also die Lebenswende ist eher ein Konkurrenzangebot zur Jugendweihe, würde ich das mal nennen. Und die Diskussionen sind auch in den letzten Jahren ein bisschen weniger geworden, weil das auch so erfolgreich ist mittlerweile. Und weniger in der katholischen Kirche ist mein Eindruck, eher noch in der evangelischen Kirche wird dann diskutiert, weil Konfirmation richtet sich ja auch an Konfessionslose und da ist dann eher mal die Diskussion. Aber ich glaube, die ganz großen Kämpfe sind vorbei.
Okay. Und kurz zum Schluss, für dich selbst bzw. für deine Kinder, die, soweit ich weiß, noch etwas kleiner sind, wäre das eine Option, so eine Lebenswendefeier? Könntet ihr euch das vorstellen?
Ja, ich habe da tatsächlich intensiv drüber nachgedacht nach der Feier am Wochenende. Und ich habe das auch mit meiner Frau diskutiert. Also es wäre erst so in 7, 8 Jahren wäre das ein Thema für uns. Sie wäre eher für Jugendweihe. Mir wäre aber, weil ich auch der christlichen Kirche ein bisschen näher verbunden bin, schon das wichtig, weil man bekommt ja Werte mit. Und am Ende dieser Feier gab es ja tatsächlich noch, zwar eine Feier ohne Gott, aber es gab dann trotzdem Gottes Segen, so ganz kurz versteckt. Das hat mir dann schon gefallen. Und ich könnte mir das eher vorstellen als Jugendweihe. Meine Frau meinte, nee, wir können doch Jugendweihe machen. Und dann habe ich ihr erzählt, Du, aber tatsächlich ist die Lebenswende ein bisschen günstiger, ja. Ein paar Euro günstiger. Dann hat sie gesagt, naja, da können wir ja nochmal schauen.
Ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja, vielen Dank erstmal bis hierhin, Niklas Ottersbach, für diese Schilderung einer Lebenswendefeier. Sie, Markus Grünling, haben gerade ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Von der Kunst neue Rituale zu feiern«. Beschreiben Sie uns doch aus Ihrer Arbeit gerne mal ein ganz konkretes Ritual. Ich habe da eins im Buch gefunden, was ich Ihnen anbieten würde. Da ging vor einer Trauung die Eheringe durch die Reihen der Anwesenden. Das war, glaube ich, nicht Ihre Idee und Sie waren so ein bisschen skeptisch. Erzählen Sie uns doch mal davon.
Ja, da war ein junges Pärchen bei mir, zwei Punker. Und wir sprachen die Trauungszeremonie. Sie sagen, sie würden gerne die Ringe vor der Trauungszeremonie an eine Schnur durchgeben lassen, damit jeder einen guten Wunsch drüber sprechen kann. Ich war so ein bisschen unangenehm berührt, dachte eher, oh, das riecht nach Esoterik und oder Kitsch. Aber ich werde bezahlt, also haben wir das gemacht. Und was ganz erstaunlich war, die Feier war relativ locker, da waren 3/4 der Anwesenden zerrissen, es waren die Freunde der Punks. Und 1/4 war wohlgewandert, das waren die Verwandten. Die Feier war munter und da wurde gesprochen und gelacht. Und dann, als die Ringe an der Schnur durchgingen, war auf einmal eine große Stille. Auch der Wind hat nachgelassen, die waren alle ganz berührt und dann wurde auf dieser Stille der Berührung dann das Ja-Wort persönlich ausgetauscht, was sehr schön war. Und mir ging hinterher erst auf, wie genial es war, an einer Schnur die Ringe durchgehen zu lassen. Die Schnur verbindet alle miteinander. Wer die Ringe berührt, denkt an die eigene Hochzeit, wer verheiratet war. Da kommen also nochmal Gefühle mit ins Spiel und dann werden die Ringe nach vorne gebracht, die angewärmt sind durch die Berührung der Mitfeiernden und dann werden die Ringe ausgetauscht. Also ohne dass jemand ein Wort sagen muss, dass jemand aufstehen muss, wird klar, wie verbunden alle sind mit dem Paar durch die Zeremonie. Seitdem biete ich das Paaren an und wird immer wieder mal gern gewählt.
Haben Sie daraus die Lehre gezogen, dass eigentlich fast alles funktionieren kann, wenn nur die Feiernden sich das gut überlegt haben und so ihre Feiergesellschaft auch einschätzen können und wissen, ja, das klappt mit denen?
Ja, also ich habe die Lehre gezogen, dass ich immer dazulernen kann. Keiner ist ein Fachmann, der alles weiß, eine Fachfrau. Und dass man nie weiß, was für andere passt. Und ich erlebe immer wieder erstaunliche Dinge in allen Bereichen, Geburtsfeiern, Trauerfeiern, Hochzeiten, die Paare oder Trauernde oder eben Eltern selber einbringen und die funktionieren, weil die eben wissen, was für sie passt und für die Mitfeiernden, genau.
Eine Freundin von mir war mal bei einer freien Hochzeit und kam danach zurück und sagte, das war irgendwie schwierig. Die haben sich wahnsinnig viele Gedanken gemacht. Es gab super viele Symbole, Ritualelemente, sonst was. Aber es musste alles erklärt werden. Da war einfach keine Tradition, die uns verbunden hat und wo man eben gemeinsam das direkt feiern konnte, sondern es musste alles immer von vorne erklärt werden, was das jetzt bedeutet und was wir jetzt machen. Und das hat eigentlich den Zauber zerstört. Können Sie damit was anfangen?
Klar. Also Grundlagen sind wenig Symbole, die sich selbst erklären. Je mehr ich erklären muss, umso schwieriger ist, umso schlechter eigentlich. Und da merkt man, dass die Leitung da nicht ganz fit war oder dass sie es selber gemacht haben. Da ist eben ganz schlau, wenn man weiß, wie wird so eine Feier aufgebaut und dass Symbole eine starke Kraft haben, dass man mit ganz wenigen viel machen kann und dass die Guten an sich selbst erklären sind.
Man könnte ja auch meinen, mit dem Verschwinden der Volkskirchen braucht man einfach weniger Rituale. Also Paare leben ja ganz oft zusammen, ohne jemals eine Trauung gefeiert zu haben, ohne irgendwie ein Ritual zu brauchen, das ihr Zusammenleben da irgendwie zementiert. Trotzdem gibt es Nachfrage nach freien Ritualen. Wie erklären Sie sich das?
Es gibt hier verschiedene Ansätze. Mein Ansatz ist, dass Menschen Rituale brauchen, wo Menschen da Rituale, dass Rituale sehr dynamisch sind, sich neu bilden. Gerade zum Thema Lebenswende. Es gibt hier jetzt im Westen eher sehr stark der Abiball, der da den Ersatz macht für Konfirmation oder andere Dinge, wo eben die Jugendlichen auch kommen im Kleid, mit Anzug, wo es eine große Feier gibt mit Bürgermeister, mit Bands, mit großem Essen. Und es werden immer wieder sich neue Rituale bilden an den Übergängen, wie auch immer die aussehen dann, aber Rituale sind sehr stark und bilden sich neu.
Sie haben ja auch erzählt, dass die Einschulung wichtiger wird, auch im Westen Deutschlands. Also hier in Berlin und ich glaube grundsätzlich auch in den östlichen Bundesländern ist Einschulung oft schon mit ziemlich viel Zeremonie und Ritual und Familienfeier verbunden. Und Sie sagten, das kommt jetzt im Westen auch stärker. Hat das auch was damit zu tun, dass man da so eine Lebensschwelle rituell begehen will?
Ganz sicher, das ist ziemlich ähnlich. Da fällt die Kommunion eher weg, was katholischerseits das Übergangsritual war. Und vom Kindergarten zur Schule, da gibt es Schulbegleiter aus der ersten Klasse, es gibt Gesang, es gibt Gedichte. Alle Eltern und Großeltern sind da ein großes Fest, was ich auch sehr schön finde. Es war ein Übergang vom Kindergarten zur Schule und da hat sich nochmal auch im Westen ein Ritual gebildet, was ich aber sehr beeindruckend finde.
Niklas Ottersbach, Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt. In der DDR haben wir ja eine schon viel stärker säkularisierte Gesellschaft gehabt und haben sie jetzt immer noch. Also im Grunde gleicht sich der Westen da ja eher dem Osten an. Würdest du sagen, dass trotzdem auch im Osten ein starkes Bedürfnis nach Ritualen ist? Ich meine, bei der Lebenswendefeier klingt das so, oder ist das vielleicht doch etwas, was auch mehr mit einer kirchlichen Tradition noch zu tun hat?
Also ich würde schon sagen, dass Rituale wichtig sind. Sonst würde ja auch zum Beispiel die Jugendweihe, das ist ja auch ein DDR-Produkt, wenn man so will, die gibt's ja immer noch. Die wurde zu DDR-Zeiten eingeführt und das ist immer noch das, was sehr viele machen. Oder wir haben es eben gerade schon gehört, die Einschulungsfeiern, die werden in Ostdeutschland einfach viel opulenter gefeiert als im Westen. Wer da nicht anderthalb Jahre im Voraus eine Location gebucht hat, der hat in den Großstädten wirklich Probleme inzwischen. Also bestimmte Lebensabschnitte zu feiern im gewissen Rahmen, das ist hier genauso wichtig.
Also ich bin jetzt gerade kurz davor, meinen zweiten Sohn zu konfirmieren. Also ich nicht selber, aber wir feiern die Konfirmation. Und selbst da würde ich ja sagen, diese Feier und dieses Rituelle ist tatsächlich vielleicht sogar wichtig als alles, was da an Werten oder an Glauben vermittelt wird. Ich habe keine Ahnung, wie viel der wirklich an Glaubensprägung da mitgenommen hat. Aber ich weiß, das habe ich bei dem ersten schon so erlebt, dass das einfach ein wichtiger Ort des Zusammenhalts für Familie, für auch eine erweiterte Familie ist, für Freunde, die man damit näher an sich heranbringt. Und das ist vor allen Dingen ein Anlass, den wir ansonsten alleine auch nicht gesucht hätten. Und das heißt, das Ritual und dieses ja, sich in etwas Gesetztes hineinfügen ist dann tatsächlich wichtig, weil man es erst dann zu was Eigenem machen kann.
Aber das Gesetzte ist da und das ist ja anders bei Ihnen, Herr Grünling. Da müssen die Leute ja selbst entscheiden, wir wollen jetzt ein Ritual. Also wie viel ist da noch, wir übernehmen eine Tradition und passen sie für uns an, und wie viel ist so ein nötiger Schritt, erstmal festzustellen, ich brauche ein Ritual oder meinem Kind würde das gut tun oder uns als Paar würde das gut tun. Wie kommt man da überhaupt hin?
Also die allermeisten Rituale, ich erlebe, sind ja noch gebunden an die klassischen Übergänge, also Geburt, Hochzeit oder Tod. Da drängt sich es auf, dass man ein Ritual feiert. Dann ist eben die Frage, wie will ich es gestalten? Mache ich es Kirche oder nicht Kirche? Dann gibt es immer mehr Leute, die sagen, wir hätten gerne einen eigenen Ort, wir hätten gerne eigene Elemente drin, wir wollen was Kreatives machen. Und dann kommen sie auf Redner, freie Theologinnen, wie auch immer zu. So geht es allermeistens. Es gibt dann ab und zu Leute, die sagen, wir hätten auch gerne ein Ritual für uns. Aber das ist noch die Ausnahme mit eigenen Dingen.
Sie haben ja selbst 10 Jahre als Priester gearbeitet, bevor Sie dann zum freien Theologen wurden. Und da haben Sie natürlich auch Paare getraut und kirchliche Trauerfeiern abgehalten. Wäre das heute noch vorstellbar für Sie, sich in so einen kirchlichen Rahmen und so eine Tradition wieder einzufügen? Oder sind Sie jetzt an einem Punkt, wo Sie sagen, eigentlich sind diese traditionellen Rituale doch ganz schön weit weg von den Menschen und mir ist es wichtig, mit den Menschen selbst ihr eigenes Ritual zu entwickeln?
Ich könnte gar nicht so pauschal sagen, aber ich bin jetzt sehr froh, dass ich einfach sehr viel Freiheit habe und dass ich mit den Menschen gut gemeinsam hinschauen kann, was für sie passt. Früher war doch klar, der Rahmen wird so und so sein, da gibt es kleine Möglichkeiten, jetzt ist umgekehrt, es gibt viele große Möglichkeiten und der Rahmen ist sehr offen, also damit fühle ich mich sehr wohl.
Sie waren gerade auf einer langen Reise durch Indien und haben mir gesagt, da haben Sie sich auch so ein paar Inspirationen mitgebracht. Was kann man denn da sehen? Das ist ja eine völlig andere Gesellschaft mit auch einer dominanten, völlig anderen Religion. Was können Sie da für Ihre Arbeit sich abschauen?
Also im einen ist noch immer sehr geprägt von Ritualen aller Art. Also wird man im Hotel empfangen, wird einem eine Blumenkette überreicht, man kam ein Tickglas, ein Punkt, das dritte Auge an die Stirn. Man war in allen Tempeln eingeladen, man hat gesehen, wie die Leute überall kleine Götterbilder verehren oder im Alltag Handlungen vollziehen. Das war das eine, ganz beeindruckend. Das andere war in Varanasi, wo wir waren, wo eben die an den Ghats die Leichen verbrannt werden. Wie nah Sterben und Leben zusammenliegen in einer ganz großen Gelassenheit. Und eben diese Mischung sozusagen, das Schwere anzusprechen und das Leichte, und es in einer großen Gelassenheit zu machen und in einer großen Buntheit und Farbenvielfalt. Das hat mich und hat meine Frau und die ganze Reisegruppe sehr beeindruckt.
Und da können Sie sich auch vorstellen, dass daraus irgendwas, eine neue Ritual entsteht für ein hiesiges Publikum, was ja viel weniger so im Alltag mit Ritualen umgeht?
Auf jeden Fall. Einfach mal ein bisschen mehr Blumen einsetzen, ein bisschen mehr Farben, ein bisschen mehr was Buntes waren, kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
Kirsten, du hast dich ja auch viel mit dem Judentum beschäftigt, was vielleicht eine Religion ist, die noch stärker von Ritualen geprägt ist, die man eben auch im Alltag begeht. Also die Begrüßung des Schabbats am Freitagabend oder jetzt feiern ja gerade Juden und Jüdinnen noch bis Dienstag Pessach. Da ist ganz wichtig das Ritual am Sederabend, wo an den Auszug aus Ägypten erinnert wird. Du hast mit einem Rabbiner gesprochen, der versucht, die Menschen da auch zu ermutigen zu diesen Ritualen. Warum müssen die ermutigt werden und lässt sich daraus irgendwie auch was für die neuen Rituale ableiten?
Na, vielleicht würde ich gerne einen Schritt zurückgehen und erstmal sagen, dass tatsächlich so eine rituelle Selbstständigkeit da einfach viel größer ist, dadurch, dass eben Rituale wie der Schabbat oder auch der Sederabend zu Hause stattfinden. Und zu Hause hat man halt keinen Experten zur Hand, sondern man muss das einfach selber machen. Und man muss selber die Kerzen zünden, man muss selber Segen sprechen, man muss Gebete sprechen. Man ist einfach selbstständig. Und wenn man das Judentum religiös lebt, wächst man da einfach durch diesen wöchentlichen Rhythmus einfach rein. Und der Rabbiner Julien Chaim Soussan aus Frankfurt am Main, der sagte eben, man würde in den Gemeinden wirklich merken, dass es da einen Traditionsabbruch gibt. Also das ist nichts Naturgegebenes, dass man das macht, sondern das ist wirklich eine Übungssache. In seiner Gemeinde sind wie in allen jüdischen Gemeinden viele Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion und die konnten dort einfach ihr Judentum nicht leben. Es wurde von keinem gefördert, es wurde nicht ermutigt. Sie hatten oft die Traditionen verloren mit den Leuten, die sie noch kannten, die gestorben sind. Und deswegen versucht er eben einfach dann zum Beispiel den Sederabend am Pessach in der Gemeinde so unterhaltsam zu machen und wirklich auch alle Schritte zu erklären, dass alle irgendwie merken, ach ja, das könnte was für mich sein, ich kann da mich mit beschäftigen, ich kann da vielleicht auch reinwachsen, das ist was, was eben, da sind wir vielleicht auch wieder bei der Show, ne? Es ist was, was auch vom Ablauf her schön ist und was mir Spaß macht und was irgendwie was ist, was mir wirklich was gibt, einfach dadurch, dass es eine große Sache und eine gute Sache ist, dabei teilzunehmen. Also dieses Gefühl, wirklich für Ritualpraxis werben zu müssen, die schön zu gestalten und es eben wirklich als eine Übungssache durchzuführen.
Und die Leute im Grunde dann wieder von zu Hause in die Gemeinde zu holen, weil da die Gemeinschaft ist und sich das da dann vielleicht leichter feiert.
Naja, diesen Schritt braucht man dann, wenn das in der Familie nicht mehr weitergegeben werden kann, dann braucht man halt diesen Vermittlungsschritt. Er erzählte mir auch, dass er gerade zu Corona-Zeiten auch viele Online-Videos dann gemacht hat, einfach Tutorials.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Rituale können wichtig sein in bestimmten Lebensphasen, um eine Schwelle, einen Übergang zu markieren. Aber Rituale können auch unsere Zeit im Alltag strukturieren, den Tagesablauf, die Woche oder den Jahreskreis. Mit Weihnachten und Ostern ist ja das Christentum da noch ziemlich präsent, auch wenn sich die Feste natürlich verändern und vielleicht auch die christliche Botschaft jetzt nicht mehr im Zentrum steht. Aber das sind auf jeden Fall Zäsuren, die von dieser Religion noch auch in unserer säkularisierten Gesellschaft gestaltet werden. Es gibt aber Menschen, die wollen sich ganz bewusst lösen aus diesem Rahmen, weil sie ihn vielleicht auch nie für sich passend gefunden haben und die deswegen bewusst nicht religiöse Feiern vorziehen. Du, Kirsten, hast also ein Ritual zur Frühlingsgleiche mitgefeiert und zwar online. Wie lief das denn ab?
Ich sage vielleicht kurz erstmal was zu denen, die das anbieten. Das sind zwei Biologinnen und Wildnispädagoginnen, die das Ganze unter dem Titel Jahreskreisfeste machen. Und zwar mit dem Gedanken eben genau, dass Menschen sich besser sozusagen im Jahr verankern können, dass man nicht auf einmal sagt, boah, es ist ja schon wieder Sommer, ich habe überhaupt nicht mitbekommen, wie der Frühling vorbeigegangen ist. Und da setzen sie ganz bewusst 8 Schritte im Jahr, wo sie Feste feiern. Das sind dann teilweise eben sowas wie Sommersonnenwende, Wintersonnenwende, also an Punkten angedockt, die man auch kennt. Dann Herbstfeste, Maifest, alles Mögliche. Und es dient einfach dazu, Menschen im Jahreskreislauf rituell zu verankern. Wie das Ganze online abläuft, das Ganze läuft über Teams ab. Man hat also die bekannten Kacheln und dann ja, geht es darum, mit ganz verschiedenen Elementen eigentlich da 1,5 Stunden miteinander zu gestalten. Also es ist nicht ein Vortrag zu dem und dem Fest, das und das passiert da, sondern es sind verschiedene Elemente, die es gibt. Also es fängt damit an, dass man zum Beispiel am Anfang eine zündende Kerze an und gibt dann, also fordert dann die nächste auf, diese Kerze auch anzuzünden. Also dass man da dieses Licht weitergibt.
Das heißt, alle haben eine Kerze bereitgestellt.
Alles eine, ja, genau. Also Vorbereitung ist das A und O, sage ich gleich noch was zu. Und dann gibt es eine Danksagung an die Natur. Es gibt kurze Runden, in denen alle mal was davon erzählen, wie sie gerade in dem Fall den Frühling erlebt haben, wo sie in der Natur stehen. Es gab eine kurze, ja, angeleitete Meditation. Es wurde ein Märchen erzählt. Also alles verschiedene Elemente, die sehr auf Entspannung zielten, auf das Wohlfühlen, auch darauf, möglichst irgendetwas zu tun. Und das war alles ganz klar strukturiert und ganz klar angeleitet. Und es brauchte tatsächlich Vorbereitung. Also man bekommt dann auch 2 Wochen vorher in der Regel so eine erste Mail, was man irgendwie machen kann, was die Jahreszeit ist, was die vielleicht für Reflexionsfragen aufwirft, Tipps, wie man da selber zu Hause auch wirklich rausgehen kann und dann da ein Ritual feiern kann und was man von dieser Natur draußen dann für dieses Online-Ritual mit bringt und neben den Computer stellt. Also ein paar Blumen, dass man sich Frühlingsfarben anzieht, dass man ein hart gekochtes Ei dabei hat.
Okay, ein Ei. Das klingt doch wieder ein bisschen nach Ostern, oder?
Es klingt ein bisschen nach Ostern und es war tatsächlich der Gegenstand für eine angeleitete Meditation. Also, dass man erstmal die Form des Eis fühlt, eben als das Zeichen, dass jetzt neues Leben beginnt, dass man dieses Ei dann wirklich bewusst anditscht, um diese perfekte Form auch zu zerstören und dass man das Ei dann wirklich pellt und sich dabei Gedanken darüber macht, was für Schutzschichten löse ich von mir, was bedeutet das für mich, wenn ich mich auch verletzlich mache und öffne. So, dann auch wirklich der Gedanke, danach dann ein Lied zu hören, wo der Link geschickt wurde und dass man dann darüber nachdenkt, also über all die persönlichen Fragen, die dadurch durch dieses Ei aufgeworfen werden.
Herr Grünling, das erinnert mich an was ich in Ihrem Buch gelesen habe, nämlich, dass dieses körperliche Agieren in Ritualen auch ganz wichtig ist und dass Sie versuchen, das einzubauen. Also ist dieses Eipellen auch einfach dieses mit den Händen etwas tun und fühlen, ist das ein wichtiges Element, würden Sie sagen?
Ein sehr wichtiges Element. Finde ich sehr schön, wenn ich das höre mit dem Frühlingsfest. Ich erlebe es vor allem bei Trauerfeiern, weil Menschen oft ganz erstarrt sind vor dem Tod, vor dem Gefühl, nichts tun zu können. Und ich lade immer wieder ein, Urne zu berühren, die Urne selber zu tragen, Dinge zu gestalten. Was immer man mit den Händen tut, mit dem Körper, gibt einfach eine Kraft, eine Energie und ist einfach viel stärker bei uns als allein mit dem Kopf.
Das war bei dem Frühlingsritual genauso. Das hat mir die Veranstalterin eben auch erzählt, dass sie sich ganz viel Mühe geben, da Elemente zu finden, wo die Teilnehmerinnen, also in dem Fall war es eine rein weibliche Gruppe, wirklich etwas tun und eben nicht nur zuhören. Deswegen auch kein Wissensinput, kein Referat, sondern wirklich Dinge, wo man so ein bisschen wenigstens auch vor dem Bildschirm in Bewegung kommt. Und ich habe hinterher noch mit einer von den Veranstalterinnen gesprochen, mit Gabi Wenz, so heißt sie. Und die hat mir da auch noch mal mehr dazu erzählt.
Dann schauen wir immer, was können wir machen, wo die TeilnehmerInnen auch vor dem Bildschirm das zu Hause dann machen können. Am Anfang einmal haben wir versucht, zusammen zu singen, aber das geht ganz schlecht mit der Übertragung und so. Und deswegen kamen wir dann drauf, okay, wir blenden einen Link zu einem Lied ein und dann machen wir 5 Minuten und sagen so, und jetzt macht euch das Lied an, macht die Kamera aus und tanzt für euch selber oder hört es euch in Ruhe an, was euch gerade eben stimmig erscheint.
Und muss sagen, das funktioniert auch tatsächlich ganz gut. Man merkt aber auch die Online-Probleme. Ich habe nämlich dann hinterher, nachdem das Lied rum war, nicht schnell genug auf Stopp gedrückt. Und dann kam sofort der lärmende, dubiose Finanzoptimierer, der mir doch seine Werbung ins Ohr knallte.
Wo ich dann, die andere Welt.
Da bin ich aus dem Ritual auch gleich wieder rausgefallen.
Du hast gesagt, das ist eine Biologin oder eine Wildnispädagogin, die das anbietet. Warum machen die das? Ich meine, das ist ja dann nicht ein Herkommen von der Theologie oder von der Spiritualität oder von der Naturreligion, sondern das sind Leute, die haben eigentlich erstmal so ein Fachwissen und laden aber trotzdem eben nicht zum Vortrag ein, sondern zum gemeinsamen Feiern. Was ist deren Interesse daran?
Na, sie machen ja auch Vorträge, aber trotzdem sind diese Feste für die einfach ganz wichtig, weil sie sagen, die verankern nochmal ganz anders im Ja, und in der Natur und in dem, was ihnen wichtig ist. Auch dazu habe ich mit Gabi Wenz nochmal gesprochen und die hat da auch eine ganz klare Erklärung für.
Ich glaube, so ein ritualisierter Rahmen, der dockt viel besser so an unser Innerstes an. In der Bildungsarbeit, in der pädagogischen Arbeit ist da noch viel mehr die Wissensvermittlung im Vordergrund. Wer bei uns, wir laden ein, wir bieten Tätigkeiten an, Aktivitäten, aber was jeder daraus macht und wie er das für sich empfindet, das ist jedem selbst überlassen. Und er muss am Schluss nicht mit einem bestimmten Wissen daraus gehen, eher mit einem bestimmten Gefühl. Es ist mehr so eine innere Arbeit, weniger eine Kopfarbeit.
Also Rituale wirken eben und das würde ich tatsächlich auch so, oder das habe ich so empfunden während dieses Rituals und auch wirklich so mitgenommen. Es wirkt eben nicht nur über den Kopf, sondern irgendwie ganz körperlich.
So soll es ja sein bei einem Ritual. Ich frage mich aber, wer das eigentlich haben will. Und das ist interessant, dass du sagtest, das seien nur Frauen gewesen in dieser Gruppe. Niklas, ich frage dich jetzt mal sozusagen als Unbeteiligten. Kannst du das nachvollziehen, so ein Bedürfnis nach einem Ritual für den Jahre oder im Jahreskreis, also diese Schwellen, ich glaube, das erleben wir alle und gerade wenn man Kinder hat, weiß man auch, das sind so wichtige Momente, die will man irgendwie markieren. Aber jetzt so jedes Jahr wieder die Frühlingsgleiche feiern, könntest du dir das vorstellen?
Nee, muss ich ehrlich sagen, könnte ich mir nicht vorstellen.
Aber Ostern feierst du oder passiert da irgendwas?
Ja. Ja. Da werden die Eier gesucht oder die Kinder also suchen doch. Die Eier. Ja.
Was ja im Prinzip also viele verwandte Elemente natürlich hat. Also ich habe da auch vieles wiedergefunden, was ich eben einerseits aus dem christlichen Aspekt von Ostern kannte und eben auch aus diesem Naturhase-Eier, alles blüht wieder Aspekt.
Ich will mal gerne nachschieben als Theologe. Das sind ja uralte Dinge, die sich neu finden. Also die Frühlingswende, Frühlingsvollmond wird Ostern gefeiert. Dann im Juni Johannes der Täufer, 24. Weihnachten. Also sind die alten Wintersonnenwenden, die ja nicht weg sind, sind einfach nochmal neu überbaut werden. Wie man es in Indien auch oft sieht, sind uralte rituelle Handlungen, die neu eingebaut werden in neue Rituale. Und gerade die Sommerwenden, Frühlingswenden sind uralt, steinzeitlich kann man das nachweisen. Und bis heute werden sie immer noch gefeiert in verschiedenen Ausprägungen.
Mit der Frage, wie man ein neues Ritual gestaltet, stellt sich ja auch die Frage, wo man das begeht. Und es ist eben jetzt nicht mehr selbstverständlich in der Kirche. Herr Grünling, fangen wir mal mit Ihnen an. Sie erleben das, glaube ich, gerade bei Trauungen sehr stark, dass der Ort oder der Raum wahnsinnig wichtig ist für das Brautpaar. Die Location muss einfach ideal sein. Würden Sie sagen, das ist tatsächlich entscheidend oder kann im Grunde ein gelungenes Ritual überall stattfinden und selbst wenn es ein miefiger, ungelüfteter Raum ohne Fenster ist?
Also im Prinzip kann es überall stattfinden und zugleich der Ort sehr wichtig, aber weniger der Ort, wie jetzt aussieht, ist besonders schön, sondern wie er gestaltet wird, der Ort. Ich erlebe ganz viele Paare bei Trauungen, die würden gerne in eine Kirche gehen, weil sie einfach einen sakralen Raum für sich wünschen, ohne zu wissen, dass die Kirchen oft sehr vorstrukturiert sind. Und erlebt dann oft zum Beispiel in einer alten Margarinefabrik in Mannheim, also völlig verratzen runtergekommen, ein wunderschönes Ritual, weil die Braut mit ihrem weißen Kleid raussticht, weil wir den Raum entsprechend vorstrukturiert haben. Ich bin persönlich sehr viel im Freien, was ich sehr gern mag, weil man eben den Raum auch so strukturieren kann, dass es fürs Paar und für die Mitfeiernden passt. Deswegen ist schwer zu sagen, es geht weniger darum, um ein besonders schönes Lokal, sondern darum, ob der Raum für das Ritual entsprechend bereitet wird und ob es für die Zeremonie passt.
Niklas, bei der Lebenswendefeier, die findet ja sehr bewusst in der Kirche statt und da gehen dann Menschen in eine Kirche, die sonst wahrscheinlich keinen oder kaum Bezug zu so einem Gebäude haben. Macht das einen bestimmten Zauber aus oder ist das vielleicht sogar auch ein bisschen, ja, angsteinflößend ist ein großes Wort, aber ein bisschen einschüchternd für die Jugendlichen?
Also einschüchternd ist das vielleicht. Es macht aber auf jeden Fall den Zauber aus. Ich habe auch mit mehreren Eltern gesprochen, die haben gesagt, ja, das ist toll, hier in der Kirche zu sein. Und das ist das, was die Lebenswende eben auch abhebt, zum Beispiel von der Jugendweihe, die ja zum Beispiel in den Gemeindehäusern stattfindet, auf Theaterbühnen. Das ist eben ein ganz anderes Setting. Und in Halle, wie gesagt, in der Moritzkirche, ein spätgotischer Bau, die ist auch beeindruckend. In Magdeburg ist das die Johanneskirche, mitten im Zentrum, die älteste Pfarrkirche Magdeburgs, mit einem tollen Blick auch. Also das Setting ist schon wirklich wichtig, wie gesagt. Da ist die Frage, wie wird sich das in Westdeutschland entwickeln? Also ich glaube, wir werden da verschiedene Rituale erleben und der Ort Kirche wird weiterhin eine Rolle spielen.
Kirsten, du bist eher gewöhnt, Rituale an dem Ort Kirche zu feiern. Hast uns jedenfalls von der Konfirmation deiner Kinder erzählt. Jetzt hattest du diese Frühlingsgleiche zu Hause auf dem Sofa vor dem Bildschirm. Würdest du sagen, das ist schwieriger, weil man eben nicht diesen Ort teilt mit den anderen und den erstmal sozusagen herstellen muss, diesen gemeinsamen Ort in der virtuellen Welt?
Ich würde sagen, teils, teils. Also man muss tatsächlich diesen Ort herstellen. Das habe ich gemerkt, also dass es gut war, dass ich da nicht wie ich in normale Arbeitskonferenzen via Zoom einfach direkt reinstolpere, sondern dass ich halt vorher irgendwie eine Kerze, eine Blume, alles bereitgelegt habe. Die Vorbereitung ist wichtig. Und gleichzeitig würde ich aber schon auch sagen, die Gemeinschaft, die gibt's eben dann tatsächlich, die stellt sich darüber ein. Und da ist es vielleicht sogar online näher, als wenn man in der Kirche sitzt, weil da hat man so eine Vorstellungsrunde, man sagt, wo man steht. Und in der Kirche hat man das ja normalerweise nicht.
Könnte man langsam auch machen, weil so wenig Leute in der Kirche sind, dass man auch den Einzelnen vorstellen kann.
Aber das wäre vielleicht mal eine Idee, dass man sich tatsächlich kennenlernt. Und wenn ich das jetzt das Gegenstück vergleiche, ich habe zu Corona-Zeiten einmal Abendmahl zu Hause gefeiert, wo der Pfarrer dann eine Übertragung aus der Kirche machte. Meiner Mutter war das sehr wichtig, Abendmahl zu feiern, also haben wir das zu Hause gemacht. Und da habe ich tatsächlich gemerkt, dass wir auch erstmal so einen Raum herstellen mussten. Wir mussten uns unser Setting schaffen. Wir mussten eben entscheiden, auf welchen Teller legen wir denn nun die Brotscheibe. Wir mussten alles vorher da haben, damit wir dann nicht auf einmal währenddessen auf einmal noch losspringen müssen und die Brotmaschine anschmeißen und so Sachen. Und dass das tatsächlich entscheidend war, sich da vorher so einen Raum herzustellen.
Herr Grünling, es geht ja bei diesen Ritualen nicht nur um den physischen Ort, sondern es geht auch darum, dass man gemeinsamen Referenzrahmen hat. Und den hat man eben in der Kirche dann wohl doch. Da ist die Kirche, da ist das Kreuz, da ist die Bibel im Raum. Und wenn Sie jetzt in einem neutralen Raum ein Ritual feiern, müssen Sie ja versuchen, alle Anwesenden irgendwie da reinzubekommen, ohne zu wissen, auf was man sich eigentlich einigen kann. Das stelle ich mir auch ganz schön schwer vor.
Es hat so beides. Es kann schwer sein, weil man eben nicht weiß, wer wie kommt. Es kann leicht sein, weil ich eben keinen vorgegebenen Rahmen habe und sich anpassen muss. Was ich bei den Feiern immer erlebe, ist, dass es ein sehr offener Moment der Beginn einfach ist. Also schafft man das, in der Runde, die da ist, eine Gemeinsamkeit zu bilden, durch Musik, durch Begrüßung, durch einen Witz, was auch immer. Oder haben wir das Gefühl, man ist eher bei so einer amorphen Masse, wo es man nicht schafft, dass ein Funke überspringt. Das ist ganz schwer selber herzustellen, was an ganz vielen verschiedenen Punkten liegt. Aber es gelingt doch relativ häufig, dass man sagen kann, durch die Bindung an die Person, an das Paar, auch an den Verstorbenen entwickelt sich was. Und da ist ein Kristallisationspunkt, wo es sich außenrum bildet.
Und ehrlich gesagt, amorphe Massen habe ich auch schon in Kirchen erlebt.
Ja, natürlich.
Kommt es mir so vor. Also das funktioniert gar nicht immer unbedingt, dass diese Gemeinschaft da noch hergestellt wird. Ich frage mich, haben Sie in Ihren Ritualen immer einen Bezug auf eine höhere Dimension oder irgendwie etwas, was dahinter steht, wo Sie den Eindruck haben, das versammelt alle? Also interessant war ja bei der Lebenswendefeier, von der Niklas Ottersbach berichtet hat, da gab es dann doch noch Gottes Segen.
Also bei mir ist so gut wie nie, ich habe ganz selten ausgesprochen religiöse Worte oder Gesten drin und sage umgekehrt dennoch, das ist das Spannende, dass natürlich trotzdem als Theologe von mir interpretiert, eine Geburt von einem Kind, wenn zwei Leute sich ihre Liebe zusagen, wenn jemand stirbt, hat immer eine transzendente Dimension, als es bewegt große Fragen in uns. Ganz egal, wie ich die beantworte, es sind Fragen, die einem gestellt werden und auf die man eine Antwort sucht. Von daher, ohne es zu formulieren, schwebt es immer mit drin. Ja, hat einen wichtigen Punkt.
Was mir aufgefallen ist, dass vor allem die Musik in diesem Ritual, also bei der Lebenswende jetzt in Halle, das hat mich echt emotionalisiert. Was mich überrascht hat, das hat mich irgendwie gepackt. Die Orgelmusik, das war kein christliches Lied, es war wie gesagt Alphaville in dem Fall. Und ich habe den Eindruck, dass das sehr wichtig ist. Die Musik unterstreicht eben das Ritual oder unterteilt es in verschiedene Abschnitte. Und das macht einen Teil des Reizes aus.
Und ich glaube, es gibt irgendeinen Punkt, an dem dann eben doch über das ganz Diesseitige und genau das, was jetzt in dem Moment passiert, hinaus gedacht wird.
Herr Grünling, Sie würde ich am Schluss gerne noch nach Ihrer Utopie fragen, die Sie auch am Ende Ihres Buches beschreiben, nämlich einem weltweiten Ritual, was also durch alle Länder der Erde gefeiert werden könnte. Warum und was sollte da gefeiert werden?
Also Rituale sind ja eine wunderbare Möglichkeit, die Utopie wahr werden zu lassen, sprich die Zukunft in die Gegenwart zu holen, indem man was feiert, was noch nicht gibt und was dann durch das Ritual trotzdem präsent da ist. Und eben eine große Utopie wäre eben, ein Ritual zu finden, das alle Menschen weltweit verbindet. Das heißt nicht religiös, aber trotzdem Verbundenheit unter den Menschen und dann mit der Natur, um von da auszugehend kleine Punkte zu finden, dass sich Menschen engagieren weltweit gegen Umweltzerstörung, für Gerechtigkeit und für Frieden. Und das könnte man eben mit so einem Ritual gut beginnen.
Also ich glaube, wir haben gesehen, die neuen Rituale können von der Kernfamilie bis zum Erdball eigentlich alles betreffen. Und da wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren auch noch ganz viel entwickeln. Wir haben hier so einiges erkundet und angestoßen, könnten bestimmt auch noch länger darüber sprechen. Aber hier ist unsere Religionensendung zu Ende. Ich sage herzlichen Dank an Markus Grünling, freier Theologe und Ritualbegleiter und Autor des Buchs Von der Kunst, neue Rituale zu feiern. Das ist im Patmos Verlag erschienen. Vielen Dank auch an Niklas Ottersbach, unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt, der für uns bei einer Lebenswendefeier in Halle dabei war. Und herzlichen Dank an Kirsten Dietrich, die als Reporterin an einem virtuellen Fest zur Frühlingsgleiche teilgenommen hat. Religionen im Radio gibt es immer sonntags im Deutschlandfunk Kultur um 14.05 Uhr. Und wochentags in unserem Schwesterprogramm können Sie auch viel aus der Welt der Religionen hören in der Sendung Tag für Tag, immer werktags um 9.35 Uhr.